Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
There is no longer a federal constitutional right to an abortion.
The Supreme Court has essentially reshaped American life.
It's going to be legal chaos.
This is a historic day. This is the first day that America is living in a post-Roe generation.
Ho, ho, ho! Roe v. Wade is going to go!
We are dancing on the grave of Roe versus Wade. We will make it a crime in all 50 states to kill a baby.
I am absolutely terrified. I'm so beyond livid at what is going on, and I'm going to turn my fear into anger. There will be no functioning society without women, and the women are pissed.
This decision
illegitimate.
It's insane that we're going all the way back to the way things were in 1970, and that women's rights are being stripped away. And I do think that they will not stop here. For some reason, our Supreme Court has chosen to not protect American citizens' rights to choice.
Das sind die Reaktionen einiger AmerikanerInnen nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, dem sogenannten Supreme Court, das bundesweite Abtreibungsrecht zu kippen. Das seit 1973 geltende Grundsatzurteil Roe vs. Wade ist aufgehoben und die Regelung liegt nun im Ermessen der einzelnen Bundesstaaten. Die dramatische Folge hierbei: konservativ geführte Bundesstaaten wie Arkansas, Kentucky oder Louisiana haben Abtreibung praktisch sofort mit sogenannten Trigger Laws verboten. Und das ganz gleich, ob es sich hier um eine Vergewaltigung oder Inzest handelt. Eine Frau darf hier also nur noch in absolut medizinischen Notfällen die Schwangerschaft unterbrechen. Roe vs. Wade entfacht eine Debatte, die kontroverser nicht sein könnte und ein Sinnbild für die Stimmung im Land ist. Denn die Entscheidung, Abtreibung zu illegalisieren, stammt von einem mehrheitlich konservativ besetzten Supreme Court. 6 der insgesamt 9 Richterinnen und Richter sind Republikaner und stellen somit eine klare Mehrheit. Daran wird sich sobald auch nichts ändern, denn die RichterInnen am Supreme Court sind lebenslang berufen. Dürfen denn nun RichterInnen oder gar PolitikerInnen über eine der schwierigsten Entscheidungen im Leben einer Frau entscheiden? Das finden viele nicht richtig, weil Beschlüsse wie diese, die in Washington getroffen werden, abgekoppelt vom Mehrheitswillen sind. Die hier getroffene Entscheidung wird nachweislich nicht von der Mehrzahl der AmerikanerInnen unterstützt. Und trotzdem sind sie ausschlaggebend für die Politik im Land. Beim Blick auf die Gesellschaft merkt man, dass Republikaner und Demokraten sowohl beim Thema Abtreibung als auch generell gespaltener denn je sind. Und die Abneigung gegen die jeweils andere Partei nimmt immer weiter zu. Doch woher kommt diese Antipathie? Und was hat das Thema Abtreibung mit den kommenden Kongresswahlen gemein? Denn am 8. November 2022 stehen wieder Wahlen in Amerika an. Dieses Mal wird zwar kein Präsident gewählt, dafür aber ein neues Parlament. Die Kongresswahlen sind besonders bedeutend in diesem Jahr, denn die USA befinden sich in einer tiefen Spaltung und der Ausgang der Wahlen ist eine enorme Richtungsfrage für die amerikanische Politik. Deshalb möchte ich herausfinden, woher kommt diese angespannte Lage? Was haben die Kongresswahlen für eine Bedeutung, gerade auch in Bezug auf das Thema Abtreibung? Und wieso ist der Name Donald Trump noch immer in aller Munde, obwohl er kein politisches Amt mehr innehält? Über all diese Fragen habe ich mit einigen Expertinnen und Experten gesprochen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Mein Name ist Franziska Will und unser Thema heute: die Unvereinigten Staaten von Amerika, Midterms in den USA. Meine GesprächspartnerInnen sind Martin Bialecki. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Internationale Politik, war Büroleiter in Washington D.C. für die dpa und ist Mitglied der Denkfabrik Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Laura von Daniels, sie ist Leiterin der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie studierte an der Columbia, Princeton und Harvard University und promovierte an der Freien Uni in Berlin. Heute forscht sie unter anderem zur Wirtschaftspolitik der USA, zu globaler Handelspolitik und transatlantischen Beziehungen. Julius Vandela, Er arbeitet als internationaler Kampagnen- und Strategieberater und war 2012 bereits im Wahlkampfteam von Barack Obama für die Wählermobilisierung zuständig. Klaus Brinkbäumer, er ist Programmleiter beim Mitteldeutschen Rundfunk, berichtete für die Wochenzeitung Die Zeit aus den USA und seit 2020 erklärt er in seinem Podcast Okay America alle zwei Wochen aktuelle politische Ereignisse im Land. Die Interviews musste ich aus organisatorischen und pandemischen Gründen als Videogespräche aufnehmen. Ich bitte daher, eine etwas schlechtere Tonqualität an manchen Stellen schon jetzt zu entschuldigen. Und jetzt zum Thema. Doch um das jetzige Amerika zu verstehen, müssen wir zuerst einen Blick in die jüngere Vergangenheit des Landes werfen. Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Seit Mitte der 90er Jahre hat das sehr stark zugenommen, von Jahr zu Jahr. Dass sich zwei Lager gebildet haben in den USA und das spiegelt sich eben auch im WählerInnenverhalten wider. Das spaltet sich sozusagen in das demokratische, eher liberale, eher linke Lager und in das konservative, republikanische Lager. Und in früheren Jahren hatte man mehr Schnittmengen zwischen Vertreterinnen und Vertretern dieser beiden Parteien. Ja? Man hatte zum Beispiel liberalere Konservative oder liberalere Republikaner, die ähnliche Positionen vertreten haben wie konservative Demokraten. Und das ist immer weniger geworden. Also wir haben immer weniger Schnittmenge zwischen diesen beiden politischen Lagern.
Eine Polarisierung der Gesellschaft ist also schon lange in Amerika zu spüren. Auch der Autor Ezra Klein geht in seinem Buch Why We Are Polarized der Frage nach dem Wieso auf den Grund. Dabei erwähnt er einen berühmten Bericht, der es 1950 sogar auf die Titelseite der New York Times schaffte. Der Report mit dem Titel Towards a More Responsible Two-Party System, was übersetzt so viel heißt wie Auf dem Weg zu einem verantwortungsvolleren Zwei-Parteien-System, fordert geradezu ein stärker polarisiertes politisches System. Die Parteien würden dem Bericht zufolge eine zu große Meinungsvielfalt aufweisen und zu leicht zusammenarbeiten, sodass die Wähler verwirrt seien, wen sie wählen sollen und warum. Was man nicht erwarten würde, der 98-seitige Bericht stammt von der Amerikanischen Vereinigung für Politikwissenschaft, also einigen der renommiertesten Politikwissenschaftler aus dem eigenen Land.
Und was auch noch charakteristisch ist seit dieser Phase Mitte der 90er Jahre, ist, dass es sich durch alle Fragen des Lebens zieht diese Polarisierung. Also es ist nicht nur allein das Wahlverhalten, welcher Partei gebe ich meine Zustimmung, sondern es spiegelt sich auch wieder in der Entscheidung dafür, wo man leben möchte, mit wem man sich umgibt, also welche Freundinnen und Freunde man noch um sich schart oder Bekannte, welche Menschen man vollkommen ablehnt.
Es zeigt sich also, dass die USA immer weiter in ein System hineingeraten, in dem politische Meinungen das gesamte Leben und damit auch den Alltag beeinflussen.
Eine schwerwiegende Verschlechterung hat es vor allen Dingen auch in den Obama-Regierungsjahren schon gegeben. Barack Obama, der als Präsident viele Reformen angestoßen hat, und das in Bereichen, in denen es offensichtlich schon eine starke Spaltung der Gesellschaft gab, über Fragen von Gesundheitspolitik bis zu Ideen, wie man den Waffengebrauch stärker regulieren sollte, die Umweltpolitik, also all diese Themen, die in der Obama-Zeit aufgegriffen wurden von seiner Regierung, waren im Grunde alles schon große Streitfelder, wo das nicht mehr auf einer sachlichen Ebene diskutiert wurde, sondern der politische Gegner oder in dem Fall der Präsident Barack Obama wurden eben als Hassobjekt definiert.
Vor allem konservativ geprägte Institutionen reißen die Deutungshoheit in ethischen Fragen wie das Abtreibungsrecht an sich. Fragen zur Gentrifizierung und Rasse werden zu zentralen Themen im Wahlkampf und damit auch in der Gesellschaft. Dazu Klaus Brinkbäumer, Programmleiter des Mitteldeutschen Rundfunks.
Dann ist Abtreibung ein Thema des Kulturkampfes, Waffenrecht sowieso, alles was Religion betrifft, Armut, Reichtum, Sozialleistungen. Es ist nie einfach nur ein politisches Sachthema, sondern immer sofort, wo stehst du? Auf welcher Seite bist du? Bist du für Sozialismus oder bist du fürs Vaterland? Ne? Und schon die Sprache ist so verschärft, wie wir das in Deutschland nicht kennen. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das war We Don't Talk Anymore von Charlie Puth. Ihr hört Radio Micro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser heutiges Thema: die Unvereinigten Staaten von Amerika, Midterms in den USA. Vorhin haben wir uns mit der Entstehung der Polarisierung in Amerika beschäftigt. Jetzt geht es darum, was daraus in den letzten Jahren gemacht wurde. Denn die zunehmende Spaltung in den Obama-Jahren war für einen Außenseiter wie Trump, der eigentlich gar nicht aus der Politik kommt, genau richtig.
In früheren Jahren wäre ein solcher Präsident, der so offensichtlich nicht kompetent für dieses Amt war, nicht gewählt worden. Dass er gewählt wurde, war ein Ausdruck der Polarisierung und dann hat das verstärkt. Dann hat Trump gesehen, dass das funktioniert, dass ihn das populärer macht und dass das Vorantreiben der Polarisierung ihm neue Stimmen bringt, weil es Wähler mobilisiert, ne? Weil die Wütenden zur Wahl gehen und die Gleichgültigen nicht.
Die Zunahme der Spaltung unter Trump wird sichtbar, wenn man sich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research Center ansieht. 2016 sagten etwa die Hälfte der Republikaner und etwas mehr als ein Drittel der Demokraten, dass Mitglieder der jeweils anderen Partei unmoralisch seien. Nach Trumps Amtszeit sind es 72% der Republikaner und rund 63% der Demokraten, die dieser Aussage zustimmen. Diese enorme Steigerung um rund ein Drittel in beiden Parteien macht deutlich, wie Trump zur Spaltung beigetragen hat.
das wichtigste Folgeproblem ist, dass immer weniger möglich ist, zu Kompromissen zu kommen, zu politischen Kompromissen. Ja, und dann auch noch die Tatsache, dass diese Polarisierung durch die ganze Lebenswelt hindurch, diese Aufspaltung der Gesellschaft, die politische Lagerbildung noch forciert. Wenn man immer weniger Mischungen hat oder weniger Auseinandersetzungen mit Leuten, die eine andere Haltung vertreten als man selbst und eine andere Meinung vertreten, dadurch verfestigt sich diese ideologische Trennung immer mehr.
Doch anstatt das Land zu einen, nutzt Trump die Polarisierung für seine Zwecke. Er macht andere für Missstände verantwortlich unter dem Motto, Schuld sind immer die anderen. Und das gelingt ihm vor allem, indem er Feindbilder erfindet und gezielt lügt und diese dann über seine eigenen Plattformen verbreitet.
Und dann hat er ganz bewusst mit der Angst vor dem liberalen Amerika, er nennt es nicht liberal, er nennt es linksfaschistisch oder totalitär und also Terroristen, ne, Linksterroristen gearbeitet, hat die Sorgen der Weißen im bürgerlichen Mittleren, also im Landesinneren, ganz bewusst genutzt, Furcht vor Einwanderern, vor Fremden generell, vor allem Liberalen, von Klimaaktivisten bis zu den Lives Matter Demonstranten, Demonstrantinnen richtig sich zu eigen gemacht und explizit, also richtig ausgebeutet und damit gearbeitet und er hat gehetzt.
Auf den Punkt gebracht, Trump sät Lügen und erntet Hass. Ganz oben auf seiner Feindesliste Demokraten, die er mit Spitznamen diffamiert wie Crooked Hillary, Sleepy Joe oder Nasty Nancy und natürlich die Fake News Media. Hier kommen einige Beispiele, wie Trump versucht, seine Anhänger aufzuwiegeln. Zunächst beleidigt er seine Mitbewerberin Hillary Clinton als korrupt und ihren Wahlkampf als Hexenjagd gegenüber ihm selbst und der Republikanischen Partei.
We went through the greatest witch hunt in political history. The only collusion was committed by the Democrats, the fake news media and their operatives and the people who funded the phony dossier, Crooked Hillary Clinton and the DNC.
Dann wettert er über die angeblich radikalen Demokraten, die das Land zerstören würden.
Our radical Democrat opponents are driven by hatred, prejudice and rage. They want to destroy you and they want to destroy our country as we know it. Not acceptable. It's not going to happen.
Schließlich postuliert er, jede Stimme für die Demokraten würde die USA und ihren Traum in den Abgrund führen.
A vote for any Democrat in 2020 is a vote for the rise of radical socialism and the destruction of the American dream.
Genau mit diesen aus der Luft gegriffenen Parolen verschafft sich Trump Gehör bei seinen AnhängerInnen. Die glauben seine Meinungspolitik ohne jeden Zweifel. Doch tatsächlich hat Trump laut dem Washington Post Fact-Checker während seiner Präsidentschaft mehr als 30.000 falsche Aussagen getätigt oder getweetet. Und das zu einer Zeit, als die Plattform ihn noch nicht wegen offensichtlicher Lügen kaltstellte. Doch auch Twitter und andere Social-Media-Kanäle sowie die klassischen Medien wie TV und Radio befeuern die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft. Denn die Berichterstattung in den USA ist nicht wie bei uns. Dazu Programmdirektor Klaus Brinkbäumer vom MDR.
Mediengesetze in den USA gestatten Verleumdung und sie gestatten Lüge in sozialen Netzwerken. Es wird nicht presserechtlich verfolgt. Das passiert nicht. Man kann denunzieren, wie man will. Ja? Und das führt dazu, dass Talk-Radio-Formate beispielsweise vom schieren Hass leben. Und je lauter, je dröhnender, desto mehr Werbeeinnahmen. Und das ist ein Geschäftsmodell.
Es gäbe kaum Medien, die wie bei uns in der Mitte der Gesellschaft stehen, die wie etwa die Öffentlich-Rechtlichen versuchen, möglichst ausgewogen zu berichten.
Medien generell, nahezu alle, haben gemerkt, dass das Hass oder jedenfalls Zuspitzung, Hass ist ein weitgehendes Wort, Zuspitzung aber trifft es, ein Geschäftsmodell ist. Und sie stellen sich auf eine Seite. CNN ist links bei den Demokraten, Fox News ist ganz weit rechts bei den Trump-Leuten. Und sie wissen, dass sie dort höhere Einschaltquoten haben, weil die Leidenschaft dafür sorgt, dass die Leute da reingehen. Leidenschaft entsteht über Hass auf den politischen Gegner, der dann nicht mehr politischer Gegner, sondern Feind wird. Und die wollen unser Land verbrennen, die machen ja alles kaputt. Das glauben die beiden Seiten wechselseitig über die jeweils anderen. Und die Medien, viele Medien, nicht alle natürlich, befeuern das und befördern das.
Das bedeutet also, dadurch, dass die kommerziellen US-Medien profitorientiert sind, wird die Hetze zum Geschäftsmodell. Und da die meisten Menschen tendenziell eher Nachrichten aus Quellen lesen, die ihre politische Einstellung bestätigt, wird auch hier der Graben immer tiefer. Denn sofern Nachrichtenunternehmen wie Fox News oder CNN die Meinung der Zuschauer stärkt, hält man sie für vertrauenswürdig. Wenn dies nicht der Fall ist, ignorieren die Menschen Argumente einfach oder bezeichnen die Berichterstattung als falsch oder parteiisch. Fakten und Beweise verlieren somit komplett an Bedeutung und dann werden beispielsweise Wahlergebnisse zu reinen Glaubensfragen. Im Fall von Donald Trump und seinen AnhängerInnen nimmt das Ganze aber nochmal eine andere Dimension an. Denn egal, was Trump tut oder sagt, seine Unterstützer halten eisern zu ihm und finden für jeden seiner Fehltritte Entschuldigungen. Und davon hat er sich so einige geleistet. Immer noch stehen etliche Prozesse gegen ihn aus, 2 Impeachments durchläuft er während seiner Amtszeit und nicht zu vergessen seine verächtlichen und diskriminierenden, ja oft rassistischen Polemiken gegen Frauen und Minderheiten. Wenn man ihn trotz alledem weiterhin supportet, Treue und Loyalität quasi geschworen hat, kann man nur noch von Trumpismus sprechen.
Die Republikaner gehen insgesamt immer stärker in Richtung Radikalisierung, extremistische Positionen und Aberglauben und zum Teil reiner Wahnsinn. Dass man sich anschaut, was da für Leute antreten, das ist vollkommen irre.
Doch das war nicht immer so. Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erklärt, wofür die Republikanische Partei eigentlich mal stand.
Der gemäßigte Teil, das ist schon fast ja nur noch mittlerweile eine Splittergruppe. Das war mal so eine stolze, aufrechte Partei, die viel Wert gelegt hat auf Wissenschaft, auf Vernunft, auf Finanzdisziplin etc. Und es ist alles über Bord geworfen worden wegen reiner, nackter Ideologie, die eben einfach nur noch Wert legt, diese Partei, auf Macht, auf gar nichts anderes mehr.
Und genau dieser Machterhalt, um den Donald Trump nach seiner offiziellen Abwahl kämpft, gipfelt in einem Angriff auf die Demokratie.
Nasty boys, let me see your nasty. like this. Listen up. I'm not a fool. I just want some respect. So close the door if you want me to respond. Cause privacy is my middle name. My last name is Control. No, my first name ain't Baby. It's Janet. Miss Jackson, if you're nasty. Nasty boys.
Das war Nasty von Janet Jackson. Der Hit aus dem Jahr 1986 lebte im Jahr 2016 nochmal richtig auf. Denn nachdem Donald Trump im Wahlkampf 2016 Hillary Clinton als Nasty Woman, also fiese Frau, bezeichnet hatte, stiegen die Spotify-Zugriffe auf diesen Track um sage und schreibe 250%. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96.6. Und unser heutiges Thema, die Unvereinigten Staaten von Amerika, Midterms in den USA.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Der eben angesprochene Angriff auf die Demokratie findet seinen Ursprung während der Präsidentschaftswahl von 2020. Denn schon in der Wahlnacht vom 3. November erklärt Trump sich selbst zum Gewinner, obwohl es noch gar kein offizielles Wahlergebnis gibt.
So we won there, we lead by 76,000 votes with almost nothing left. And all of a sudden everything just stopped. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
2 Monate später ist er noch immer von seinen Aussagen überzeugt und lässt die Situation eskalieren. Denn am 6. Januar findet die förmliche Bestätigung des Sieges von Joe Biden im Kapitol in Washington D.C. statt. Zeitgleich zur Auszählung hält Trump ebenfalls in D.C. als noch amtierender Präsident eine Rede unweit des Kapitols. Darin wiegelt er seine Anhänger rhetorisch zum Protest auf. Es sind verschwörungsideologische Erzählungen von der gestohlenen Wahl, dass die linksradikalen Demokraten und die Fake News seinen Wahlsieg gestohlen haben. Trump jedoch nicht aufgibt, denn Amerika habe genug. Schließlich kommt der entscheidende Satz, dem kurze Zeit später der Angriff der Trumpisten auf das Kapitol folgen wird.
Something's wrong here. Something's really wrong. Can't have happened. And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not going to have a country anymore.
Trumps Anhänger verstehen diese Worte als Aufruf, das Kapitol zu stürmen. Nach seiner Rede marschiert der wütende Mob zum Kapitol, um sich Gehör zu verschaffen. Sie wollen einen demokratischen Machtwechsel mit Gewalt verhindern. Die USA befinden sich im Ausnahmezustand am Rande eines Bürgerkriegs.
Und genau das haben wir dann ja auch am 6. Januar 2021 gesehen, dass die Leute dann eben auch Trump gefolgt sind und genau das dann eben auch umgesetzt haben, weil sie im Endeffekt so auch die Erlaubnis ihres Anführers bekommen haben.
Nachdem sie die Absperrungen durchbrechen und sich einen Weg ins Gebäude bahnen, gelingt es einigen Aufständischen sogar, bis in die Senatskammer zu kommen. Dort suchen einige verzweifelt nach Beweisen für den Wahlbetrug. Die meisten jedoch plündern nur die Büros der Abgeordneten und laufen ziellos im Kapitol umher.
Da steht der amerikanische Präsident, der Scheibende in Sichtweite zu dem Kapitol auf der Mall, ungefähr zwischen Weißem Haus und dem Kapitolshügel, und ruft seine Anhänger eigentlich dazu auf, die auch eigens gekommen waren nach Washington, ungewöhnlich genug, holt es euch zurück. Ja, jetzt müsst ihr kämpfen, jetzt müsst ihr hier irgendwie rausgehen, jetzt müsst ihr wirklich dafür sorgen, dass euch das, was euch unrechtmäßig weggenommen wurde, dass ihr das zurückbekommt. Ein unglaublicher Vorgang, wo man damals schon so mit offenem Mund vor dem Fernseher saß und dachte, das sagt er jetzt alles nicht.
Erst Stunden später veröffentlicht Trump ein Video, in dem er seine AnhängerInnen auffordert, nach Hause zu gehen. Jedoch erneut nicht ohne seinen Unmut über die manipulierte Wahl loszuwerden. Selbst nach diesem Vorfall, der sogar 5 Menschen das Leben gekostet hat, gießt Trump noch mehr Öl ins Feuer.
Das ist ja nichts weniger als die aktive Abschaffung von Demokratie. Ne? Und wenn ein, jetzt nicht nur Präsident, sondern jeder, der daran beteiligt war, damit durchkäme, das ist ja noch nicht raus, aber wenn er oder sie damit durchkäme, dass man jetzt im Aufstand aufrufen kann und zusieht, die Nationalgarde nicht aufmarschieren lässt, nichts dagegen tut, dass da Gewaltexzesse stattfinden, ein paar hundert Meter weit entfernt. Ich glaube, es wird eher den Verfall dieser Demokratie befördern.
Bis heute gibt es keine Belege für einen Betrug oder Manipulation bei der Wahl. Sogar Nachzählungen in einzelnen Bundesstaaten kamen zu keinem anderen Ergebnis. Dennoch sagten 2021 etwa 2/3 der Republikaner in einer Umfrage, Biden sei nicht rechtmäßig zum Präsidenten gewählt worden. Trumps Lügen haben also weiterhin Konjunktur.
Erstaunlicherweise war in den Monaten seit der Erstürmung des Kapitols die Zustimmung zu Trump im republikanischen Lager noch gewachsen. Ich glaube, im Juli 2022 waren noch über 70% der republikanischen Wählerinnen und Wähler der Meinung, dass Trump die Wahl 2020 zu Unrecht gestohlen wurde, also gestohlen in Anführungsstrichen, und dass er eigentlich Präsident hätte sein müssen. Und diese Zustimmung war eben noch gestiegen über die Zeit hinweg. Man muss sich das auch nochmal klar machen. Es gibt immer mehr Evidenz dafür, dass er eine sehr negative Rolle gespielt hat, dass er angestachelt hat zur politischen Unruhen, dass er möglicherweise von Unruhen und von Gewalttätern vorher wusste und trotzdem nichts dafür getan hat, die aufzuhalten und diese Erstürmung des Kapitols zu verhindern. Das wissen wir alles dank dieses January 6 Committee im US-Kongress, das ja sehr viele Fakten auch nochmal öffentlich gemacht hat. Und die US-Bevölkerung konnte sich das quasi täglich im Fernsehen anschauen und diese Faktenlage erschließen. Und trotzdem, je mehr Fakten auf dem Tisch liegen, die Trumps Mitverantwortung bestätigen, desto größer wurde die Zustimmung für ihn im eigenen Lager.
Das Vertrauen der Republikaner in das Wahlsystem ist erschüttert. Grund dafür ist Donald Trump. Bis heute hat er seine Niederlage nicht öffentlich anerkannt und klammert sich an seine Sicht der Realität. Trotz seiner Abwahl 2020 ist er noch immer ein fester Bestandteil seiner Partei. Das ist gerade für die bevorstehenden Kongresswahlen von großer Bedeutung.
Trump hat in der Partei eine sehr, sehr große Macht. Er ist ein bisschen wie der dunkle Lord, wo man immer wartet, aber das auch immer mal lassen kann, weil es nicht passieren wird, dass diese Partei von ihm abfällt und endlich sagt, du bist ja nackt, du Kaiser, ja, wie das frühere Märchen. Das wird nicht passieren. Was ich bis heute ganz ehrlich nicht verstehen kann, seit vielen Jahren schon nicht verstehen kann, weil er ist derjenige, der ohne ein richtiges Amt, der hat ja kein richtiges Amt mehr. Ne? Er ist so einfach der sitzt in Florida in seinem Mar-a-Lago-Haus anwesend und schmollt und grollt und zieht durch die Lande und macht irgendwelche sogenannten Rallies, also diese Massenveranstaltungen, und hetzt gegen alles, was ihm opportun erscheint gerade. Und hat damit ganz offensichtlich die allermeisten Kandidatinnen und Kandidaten in der Hand.
Klaus Brinkbäumer sieht das genauso.
Er ist nach wie vor eine ganz wesentliche Kraft, um nicht zu sagen die wesentliche Kraft bei den Republikanern. Die Parteileute, die Führenden, die pilgern nach Mar-a-Lago in Florida, wo Trump wohnt, und wollen von ihm Das heißt auf Amerikanisch immer Endorsement. Ne? Also die wollen, dass er sich für sie ausspricht. Also dass er sagt, du bist meine Kandidatin oder mein Kandidat. Dass er sich hinter eine Kandidatur stellt. Er ist der Königsmacher oder Königinnenmacher bei den Republikanern.
Amerikas Zwischenwahlen werden also teilweise von Donald Trump entschieden. Es ist äußerst ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Präsident bei zukünftigen Wahlen eine so große Rolle spielt.
Your challenges are a young group from Houston. Welcome Beyoncé, Latavia, Nina, Nikki, Kelly and Ashley, the hip-hop rapping Girls Time.
Successful, but not too successful, otherwise you will threaten the man. Because I am female, I'm expected to aspire to marriage. I'm expected to make my life choices, always keeping in mind that marriage is the most important. A marriage can be a source of joy and love and mutual support. But why do we teach girls to aspire to marriage and we don't teach boys the same? We raise girls to see each other as competitors, not for jobs or for accomplishments, which I think can be a good thing, but for the attention of men. We teach girls that they cannot be sexual beings in the way that boys are. Feminist, a person who believes in the social, political, and economic equality of the sexes.
You wake up, post up, run round in it, blossom on it. This diamond, my diamond. This rock, my rock. I woke up like this. I woke up like this. We flawless, ladies. Tell 'em I woke up like this. I woke up like this. We flawless, ladies. Tell 'em say. Ladies, tell them I woke up like this. I woke up like this. We flawless. Ladies, tell them say I look so good.
The judges give champion Skeleton Crew 4 stars. A perfect score the challenger Girls Time receives. 3 stars. Skeleton Crew.
Flawless von Beyoncé. Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute: die Unvereinigten Staaten von Amerika, Midterms in den USA.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Am 8. November 2022 ist es soweit. Amerika wählt. Schon wieder. Denn anders als in Deutschland gehen AmerikanerInnen alle 2 Jahre zur Wahl. Hier wird der Kongress neu gewählt, also die Legislative. Dabei dürfen die BürgerInnen bestimmen, wer sie im US-Kongress vertritt. Der US-Kongress hat unter anderem auch die Aufgabe, Gesetze für die Vereinigten Staaten zu erlassen. Er setzt sich aus 2 Kammern zusammen, aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Im Repräsentantenhaus sitzen 435 Abgeordnete. Der Senat hat nur 100 Sitze. Noch haben die Demokraten die Oberhand, sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus. Doch das könnte sich schon bald ändern. Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik erklärt, welche Auswirkungen das für die Demokraten haben könnte.
Bei den Midterm-Elections wird über eine nicht so hohe, aber beträchtliche Zahl an Senatssitzen entschieden und über das gesamte Repräsentantenhaus. Also die 2 Kammern des US-Kongresses werden da zum einen die eine wird ganz neu besetzt, die andere rund um die Hälfte. Und davon hängt sehr, sehr viel ab dieses Mal, weil das eine enorme Richtungswahl sein wird. Denn momentan ist es so, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben. Und Joe Biden ist ja nun auch als Präsident Demokrat. Und eine hauchdünne Mehrheit haben im Senat. Wenn nun beide Kammern, also sowohl Repräsentantenhaus als auch Senat, an die Republikaner fielen, dann wäre Joe Biden eine sogenannte Lame Duck, könnte also praktisch gar nichts mehr an bis auf eigene Verordnungen durchsetzen, keine Gesetzgebung mehr durchbringen, weil die Republikaner hier jetzt schon alles dafür tun und das auch schon seit den frühen Obama-Tagen so gemacht haben, dass sie alles blockieren, konterkarieren, obstruieren, was an Vorschlägen von der anderen Seite kommt. Das heißt, es wäre eine komplett blockierte Situation.
Das heißt also, alle Sitze des Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatssitze werden bei den Midterms neu besetzt. Somit entscheiden die US-AmerikanerInnen, welche Partei den Kongress kontrolliert. Würden die Republikaner in beiden Kammern die Mehrheit erlangen, wäre Joe Bidens politischer Gestaltungsraum nur noch minimal. Er könnte zwar noch regieren, aber lediglich per Dekret. Also nur noch sogenannte Executive Orders erteilen, die aber der nächste Präsident mit einem Federstrich rückgängig machen kann. Die Executive Orders sind also keine bindenden Gesetze und nur provisorisch geltend. Die Midterms gelten also auch als Gradmesser dafür, wie groß Trumps Einfluss tatsächlich auf die Konservativen noch ist. Im Fall von Liz Cheney und den Vorwahlen in Wyoming ist der gewaltig. Denn Liz Cheney ist seit 2016 fester Bestandteil des Repräsentantenhauses, erzkonservativ und eine der bekanntesten Figuren der Republikanischen Partei.
Ja, also ich finde das Liz Cheney-Beispiel natürlich sensationell. Liz Cheney, die Tochter von Dick Cheney, Vizepräsident unter George W. Bush, wirklich eine der konservativsten, traditionellsten Republikaner schlechthin. Und Liz Cheney kommt genau eben auch in dessen Tradition, ist eine Republikanerin so vom alten Schwung her, die natürlich dann aber auch eben mit Trump gebrochen hat. Darf nicht vergessen, na, als Trump noch Präsident war, hat sie 94% der Trump-Parteilinie eben auch mit unterstützt. Das heißt, 94% aller Anträge, die Donald Trump und Gesetzesinitiativen, die Donald Trump eben auch befürwortet hat, hat sie im Repräsentantenhaus auch die Hand gehoben. Hat aber dann, wie gesagt, mit ihm nach dem 6. Januar gebrochen, weil sie gesagt hat, das ist jetzt einfach zu weit gegangen.
Anders als die meisten Republikaner hat Cheney sich für die Wahrheit und den Schutz der Demokratie eingesetzt. Sie war eine von 10 RepublikanerInnen, die sich nach dem Sturm auf das Kapitol für ein Impeachment ausgesprochen haben. Erzfeindin von Donald Trump ist sie, seitdem sie Vizevorsitzende des Untersuchungsausschusses zu den Vorfällen am 6. Januar 2021 ist. Sie will Donald Trump endgültig aus der Politik und aus Washington verbannen.
We must be very clear-eyed about the threat we face and about what is required to defeat it. I have said since January 6th that I will do whatever it takes to ensure Donald Trump is never again anywhere near the Oval Office, and I mean it.
Der Ex-Präsident hat Cheney daraufhin immer wieder scharf attackiert, sogar als Fool, also als Närrin bezeichnet. Wie verärgert Trump ist, lässt er sie bei den Vorwahlen in Wyoming spüren. Denn er unterstützt Kandidaten, die ihm treu bleiben und meidet den Rest.
Er sagt natürlich sofort, gut, dann schaue ich mir, wer in diesem Vorwahlkampf gegen Miss Cheney angetreten ist. Es war eine ihrer guten Freundinnen, eine ehemalige Mitarbeiterin und Beraterin von Miss Cheney, die jetzt gegen Miss Cheney kandidiert hat. Und er hat die unterstützt. Und wie gesagt, diese Kandidatin hat dann eben auch Miss Cheney besiegt. Und Miss Cheney wird im nächsten Kongress nicht mehr aufzufinden sein.
Damit steht also fest, Cheney wird bei den anstehenden Wahlen nicht erneut kandidieren können und verliert damit ihr Abgeordnetenmandat in Washington. Nach der verlorenen Wahl im August 2022 hält sie eine Ansprache in ihrem Heimatstaat in Jackson, Wyoming. Dabei kehrt sie hervor, dass sie gewinnen hätte können, wenn sie in Trumps Lügenwelt mitgegangen wäre. Das wäre für sie selbst ethisch aber nie vertretbar gewesen.
2 years ago, I won this primary with 73% of the vote. I could easily have done the same again. The path was clear. But it would have required that I go along with President Trump's lie about the 2020 election. It would have required that I enable his ongoing efforts to unravel our democratic system and attack the foundations of our republic. That was a path I could not and would not take.
An Cheneys Stelle wird jetzt Harriet Hageman antreten, die sich bei den Vorwahlen in Wyoming durchgesetzt hat.
Das war nicht nur so in dem Wahlkreis von Miss Cheney, sondern kann man einmal hoch und runter in Amerika gehen. Trump hat unheimlich viele Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt, viele, die auch einfach schon im Repräsentantenhaus oder im Senat sitzen, aber auch einige, wo er den eher traditionellen konservativen Republikanern dann doch nochmal jemanden entgegengestellt hat, der noch radikaler ist.
Hageman ist nur ein Beispiel für besonders polarisierende Kandidaten. Auch sie hat im Vorwahlkampf unter anderem die Lüge der gestohlenen Wahl verbreitet und heftig gegen die Demokraten gewettert. Auf einer Save America Trump Rally in Wyoming verbreitet sie Trumps Ansichten und erntet von den Konservativen Applaus. In ihrer Rede cancelt sie die Biden-Administration als linksradikal ab, die Abtreibungsindustrie stellt sie als von Extremisten durchsetzt dar, die den Supreme Court zerstören wollen. Außerdem hetzt sie über die liberalen Medien, die die konservative Meinung blockieren würden, und stellt die Arbeit des Untersuchungsausschusses über den 6. Januar 2021 in Frage.
We're fed up with the Democrats who want to destroy our country and take away our God-given rights as guaranteed to us by our Constitution. We're fed up with the January 6th Commission and those people who think that they can gaslight us. And we're fed up with Liz Cheney.
Der Sieg von Harriet Hageman ist bildhaft für den gegenwärtigen Zustand der US-Politik und der innerparteilichen Macht Trumps. Auch zeigt er auf, wie sehr der Trumpismus mittlerweile in den Köpfen der Menschen verankert ist. Dazu liefert die US-amerikanische Nachrichtenwebsite 538, deren Schwerpunkt unter anderem auf Statistiken, Prognosen und Analysen von Wahlthemen ist, bedeutsame Erkenntnisse. Demnach sollen nämlich von den aktuell 552 republikanischen KandidatInnen 201 sogenannte Election Denier sein, wie Hageman eine ist. 201 Menschen, die sich Trump voll und ganz angeschlossen haben und quasi sein Sprachrohr sind.
Mutmaßlich wird die Polarisierung zu einem Sieg der Republikaner führen bei den Midterm Elections, weil die so wütend sind und deswegen Wähler mobilisieren. Und dann ist das Land blockiert, weil es keine Gesetze geben wird. Nichts kann entschieden werden, nichts Wesentliches jedenfalls. Und normalerweise verstärkt eine Blockade in Amerika die Polarisierung, weil dann der Hass auf Washington zunimmt. Ne? Die Eliten in Washington kriegen ja nichts auf die Reihe. Das ist dann das, was im Landesinneren gesagt wird, obwohl die Wähler im Landesinneren es selber herbeigeführt haben. Aber diesen Teil der Eigenverantwortung sehen sie selten.
Doch mittlerweile sind auch die Demokraten mobilisiert, was am Anfang 2022 noch anders aussah. Joe Bidens Umfragewerte waren im historischen Allzeittief. Die Bevölkerung war wegen der hohen Benzinpreise und der Inflation unzufrieden. Doch gerade das besagte Abtreibungsrecht, das der Supreme Court im Juni kippte, gilt mittlerweile als wahlentscheidendes Thema. Denn es treibt wütende Frauen an, wählen zu gehen und sich zu wehren. Anhand der Abtreibungsdebatte sieht man auch, wie schnelllebig die amerikanische Politik ist und sich die Prognosen schnell ändern können.
Es könnte möglicherweise sein, dass die Demokraten den Senat halten können. Im Repräsentantenhaus wird es extrem knapp und der einzige Grund, warum es so knapp ist, ist natürlich, dass die Republikaner viele Fehler gemacht haben. Das eine ist das Supreme Court mit Roe versus Wade, also die ganze Abtreibungsdebatte wieder mit Front and Center in die Debatte mit reingeholt haben, die natürlich Demokraten, aber auch einige Republikaner, ich glaube, das darf man nicht vergessen, unheimlich mobilisiert und auch motiviert wählen zu gehen.
Ein Verlust der Mehrheit im Kongress wäre für die Demokraten eine einschneidende Einschränkung. Doch ein Wahlausgang an die gegnerische Partei ist nicht ungewöhnlich.
Man muss aber auch ganz klar sehen, dass es historisch immer die Normalität war, vor allen Dingen jetzt in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, immer die Normalität war, dass die Partei, die gerade den Präsidenten stellt, bei den Midterm-Wahlen verliert, also Wählereinbußen erlebt.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Trotzdem sind die Midterm-Elections auch immer ein Gradmesser für die politische Meinung im Land. Kampagnen- und Strategieberater Julius Vandela.
Die Midterm-Elections generell sind im Endeffekt so eine Scorecard, wie so ein Zwischenzeugnis, ein Halbjahreszeugnis für den amerikanischen Präsidenten und die Partei, die in der Macht ist. Ne?
Wählerinnen und Wähler haben an diesem Tag also die Möglichkeit, abzustimmen, wie zufrieden sie sind, wie es in Amerika läuft oder ob sie eine Veränderung haben möchten. Julius Vandela meint, aus den Umfragewerten Joe Bidens sei offensichtlich, dass die AmerikanerInnen ein Problem mit ihrer gegenwärtigen Administration haben.
Dementsprechend, glaube ich, gibt es schon auch eine gewisse Wut, Unzufriedenheit, vielleicht auch einen gewissen Pessimismus, wie die eigene wirtschaftliche Situation, aber eben auch das ganze Land gerade aufgestellt ist. Und das ist dann meistens so ein Denkzettel, wie gesagt, der dann gerade in Midterm-Elections eben auch der Partei, die gerade im Amt ist, auch ausgehändigt wird.
Die Midterms liefern demnach ein Stimmungsbild der politischen Lage im Land und entscheiden über die gesetzesgeberische Mehrheit für die zweite Hälfte der Amtszeit von Joe Biden. Die Partei, die den Kongress kontrollieren wird, hat also einen großen Einfluss auf den Erfolg der Agenda von Joe Biden und demnach auch auf die Präsidentschaftswahl 2024. Denn falls der Kongress mehrheitlich republikanisch wird, ist Joe Biden kaum in der Lage, neue Gesetze auf den Weg zu bringen und progressive Schritte zu machen. Beispielsweise würde das Klima- und Sozialpaket, was er im August verabschiedet hat, mit einer republikanischen Mehrheit nicht durchkommen. Denn warum sollten republikanische Abgeordnete für ein 375 Milliarden Dollar Klimapaket stimmen, wenn es deren Meinung nach gar keinen Klimawandel gibt? Durch die Blockade steigt die Unzufriedenheit im Land, was für eine eventuelle Wiederwahl Joe Bidens gefährlich werden könnte. Somit steht auch für ihn bei den Midterms sehr viel auf dem Spiel. Gerade durch die Vielzahl an Themen, die die Menschen bewegen, wie Abtreibung oder die Wirtschaft, sind die Midterms dieses Jahr ungewöhnlich unberechenbar. Eindeutig jedoch ist, dass die USA ein tief gespaltenes Land ist und auf absehbare Zeit keine Annäherung zwischen Demokraten und Republikanern in Sicht ist. Denn die Politik in Amerika ist längst identitätsstiftend und die Parteien versuchen, emotional aufgeladene Themen für sich zu nutzen. Deswegen sind die Midterms so entscheidend wie selten zuvor. Ich habe Martin Bialecki gefragt, was es braucht, dass das Land wieder zusammenfindet.
Es ist ein mehrfach in sich zerrissenes, mehrfach gebrochenes Land geworden. Also ich würde es mir sehr wünschen. Das muss, glaube ich, müsste eine gesamte Anstrengung oder gesamtgesellschaftliche Anstrengung werden, die sich aber halt auf so ein paar Dinge einigen müsste. Und wenn man sich da schon anguckt, wie wenig im Vergleich zu Europa in den USA manchmal ein Menschenleben wert ist, dann weiß ich nicht so genau, wie wer das sein sollte. Der müsste ja oder die so messianische Kräfte haben und ich glaube, dafür sind Gesellschaften mittlerweile auch zu komplex, um so auf einen Menschen zu hoffen, der dann alles wieder gut macht. Da sind viele Entwicklungen gleichzeitig nötig und das würde, wenn es wieder gut werden kann, dann ziemlich lange dauern. Ich denke so 20, 25 Jahre mindestens.
Und das war unsere Mikro-Europa-Sendung, die Unvereinigten Staaten von Amerika, Midterms in den USA. Meine InterviewpartnerInnen waren Laura von Daniels, Leiterin der Forschungsgruppe Amerika von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, Martin Bialecki von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, ebenfalls in Berlin, Kampagnen- und Strategieberater Julius Vandela sowie der Programmleiter des MDR, Klaus Brinkbäumer. Redaktion Ulrich Hegele. An alle ein herzliches Dankeschön. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, alle Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger Uni-Bibliothek. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk, erfahren möchtet, dann schaut gerne auf unserer Homepage www.mikro-europa.de sowie auf Facebook oder Instagram vorbei. Vom Mikrofon verabschiedet sich Franziska Will. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Resttag. Tschüss und bis bald.